Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute zu Gast Andreas Piepenbrink von E3DC. Habt ihr wahrscheinlich als Marke noch gar nicht so oft wahrgenommen, außer ihr gehört zu den 150.000 Kunden von dieser Plattform. Das sind Pioniere im Bereich integriertes Ladesystem, Energiemanagement und Solar- und Wärmepumpe zu Hause. Wir haben schon lange vor 1,5 angefangen, sind in vielen Bereichen vielleicht sogar ein Stückchen leistungsfähiger. Darüber sprechen wir auch mit Andreas im Podcast. Aber vor allem sprechen wir über die vielen aktuellen Themen am Markt und die vielen Diskussionen auf LinkedIn, Old Solar versus New Solar, welches EMS-System ist das Beste, wer ownt das eigentlich, wird es in Zukunft rein digitale Energiemanager geben, die im Internet laufen, so dass man eben keine smarte Box mehr zu Hause braucht, was macht mehr Sinn, Ausbau der Haushaltsanlagen, also bei Privatkunden auf dem Dach oder Großanlagen in der Natur. Wie erlebt er den Ausbau von Großbatteriespeichern? Die versuchen selber gerade einen 70 Megawatt Speicher ins Netz zu bringen. Funktioniert aber aufgrund der Netzinfrastruktur noch nicht so gut. Also ein wilder Ritt über alles, was die Energiezone-Szene gerade bewegt. Und der Mann hat wirklich Ahnung. Viel Spaß dabei. Andreas, herzlich willkommen zum Energiezone Podcast. Heute kann ich alle Fragen stellen, die ich sonst immer mit Ilan bespreche in dem Monthly Energiezone. Du bist schon sehr lange in dieser Szene, mir schon mehrfach begegnet, zumindest mit deinem Unternehmen E3DC, und mir wurde mehrfach empfohlen, der Andreas muss unbedingt mal hier in den Podcast. Da sind wir nun. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz selber vor und dann erzähl doch mal genau, was dieses E3DC eigentlich ist.
Ja, Alexander, herzlichen Dank für die Einladung. Energy Zone ist mir schon ein Begriff. Ich habe E3DC als Unternehmen vor 2010, das sind jetzt 14 Jahre, gegründet. Wir sind Wechselrichterhersteller, so wie SMA und Fonius. Wir integrieren auch Batterien und wir stellen selber Energiemanagement her. Wir haben 150.000 Kunden und sind mit unseren Fachpartnern, das würde man fast sagen, gehässig die bessere 1,5, aber wir beschäftigen uns auch mit all diesen Themen, Strommarkt, Autarkie und der vollständigen Elektrifizierung von Gebäuden. Das machen wir sehr erfolgreich, haben viele Fans. Und ja, ich selbst komme aus der Automobilindustrie, bin Ingenieur und habe in den letzten 14 Jahren viel über die Energiewende gelernt.
Und wie hat das gestartet? Ist das dein Unternehmen? Bist du da der CEO und Gründer? Oder wie funktioniert das? Weil wenn ich das bei Wikipedia versuche nachzuvollziehen, dann finde ich da die Hager-Gruppe, irgendwelche Ausgründung von Hamann, glaube ich, in Osnabrück war das. Erzähl mal, wie das genau zusammenhängt.
Ja. Long story short, ich hatte ja noch ein Leben vor der Energiewende. Ich war sozusagen Corporate Officer und habe dann bei Hamann gearbeitet. Wir hatten eigentlich eine Ausgründung vor, so wie Rivian. Das ist aber gescheitert an Volkswagen und ich habe dann mit Werner Brinker von der EWE die E3DC GmbH gegründet. Ich hatte damals 25% und weil der Markt schwierig war in den Anfängen, habe ich 2018 meine Anteile an die Hager Group verkauft. Die Hager Group ist mittlerweile 100% Gesellschafter und das Geschäft lief in den letzten Jahren extrem gut und ich bin mittlerweile auch bei Hager wieder Corporate Vice President, das heißt, die unternehmerische Geschichte ist sozusagen zweibeinig und ein Bein ist auch ganz klar Energiemanagement in der Hager-Gruppe und auch ein Großteil Ladestationen, die wir selber produzieren, ist auch ein Geschäftsfeld.
Und die als Hersteller von Wechselrichter sozusagen im Kern angefangen, heißt das, von den 150.000 Kunden hatten die Mehrzahl einen E3DC-Wechselrichter, ist das korrekt?
Alle, Alexander, und alle haben integriertes Energiemanagement, weil wir von der ersten Stunde versucht haben, einen Autogedanken in den Keller zu bringen. Das heißt, der Tesla-Computer, der war bei uns im Gerät drin und das war so, wir waren beseelt davon, dass die Geräte letztlich ausführende Organe eines zentralen Speichers mit Energiemanagement sein sollten.
Das heißt, dann ist ein Wettbewerb von euch, ein vorheriger Podcast-Gast, OpenWB, ist das korrekt? Kann man das so sagen?
Jetzt bin ich baff, OpenWB kenne ich gar nicht, aber wenn die Energiemanagement herstellen, dann wäre das so, ja.
Na, das ist ja so eine offene Wallbox, die auch mit dem Energiemanagementsystem kommt.
Dann wäre OpenWB als Wallbox das, was wir versuchen, als zentrales Hauskraftwerk zu sein, ja.
Und dieses zentrale Hauskraftwerk, also das ist quasi ein EMS, was dann in der Lage ist, die Batterie, die vielleicht im Haus irgendwo drin steht, am richtigen Zeitpunkt zu laden mit AC-Überschussladung, oder kann die auch aus dem Netz, wenn gerade die Stromtarife günstig sind. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr seid der Tipper und nicht UNO Energy, Octopus Energy Partner, die kann, wenn der Strom billig ist, auch die Hausbatterie vorladen. Macht das euer EMS?
Absolut. Und noch PV on top. Und wir stellen auch selber Wallboxen her. Das heißt, wir sind sozusagen ein integrierter Anbieter, Alexander, mit Energiemanagement. Und wir nennen das Ganze 360 Grad. Das heißt, was im Sommer die Autarkie ist, ist im Winter der Strommarkt.
Okay, verstehe. Dann fange ich gleich mal sozusagen als Endanwender hier eine Frage an, bevor wir zu den großen Energiefragen kommen mit diesen riesigen Kapazitäten an Batteriekraftwerken, die jetzt zum Beispiel gebaut werden. So, ich habe mir jetzt so ein Inselsystem gebaut. Also Inselsystem, also es gibt Kostal ist quasi mein Wallbox, mein Wechselrichterbetreiber, dann die Batterie kommt von BYD, die Wallbox kommt von OpenWB. Die kann so ein bisschen Energiemanagementsystem, aber ist natürlich gar nicht integriert. Und dann ist ja aber die Frage, deswegen bin ich ganz, ganz gespannt auf diesen Podcast. Welches offene Energiemanagement kommt denn in Zukunft für mich in Frage, was ich dann da draufsetzen kann, was dann in der Lage ist, keine Ahnung, mit dem Weiland Wärmeboiler zu reden und dem zu richtigen Zeitpunkt das Wasser warm zu machen, zu entscheiden, wann ist genug Energie fürs Auto da oder wann ist das irgendwie billig? Wer kommuniziert da eigentlich mit was? Weil viele dieser Schnittstellen erscheinen mir zumindest noch proprietär. Also wie Kostal jetzt entscheidet, wie die Gleichspannungsbatterie quasi geladen wird von BYD. Ich weiß gar nicht, ob es da Standards gibt. Seid ihr dann in Zukunft ein EMS-Anbieter? Für mich kriegt auch so einen kleinen Kasten, oder ist das ein ganz, ganz anderes Lösungssegment, mit dem ich mich da beschäftigen muss?
Erstmal noch eine lustige Geschichte. Ich habe übrigens bei Kostal meine Ausbildung gemacht und Marvin Kienzel, der war damals noch Chef, der hatte mir dann abgeraten, da die 3DC zu gründen. Das Ganze sei nicht erfolgsfähig.
Ah, okay.
Gut, zurück
Kommt
zur
auch
Antwort.
demnächst wahrscheinlich in den
Ja,
Energiezone-Podcast. Sind wir
Kostal
dran?
ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Also das muss man einfach sagen. Ich traue denen immer noch hinterher, weil die einfach der kleine Bosch sind. Aber zurück zum Thema Energiemanagement. Also es wird drei Märkte geben, Alexander. Der eine Markt ist die Box. Also von irgendeinem Hersteller, der wirklich sagt, ich bringe den Computer und die Software, beispielsweise Init Energy oder GridX oder
Ah, GridX, da war ich auch auf der
wen du
Webseite.
jetzt
Ja.
möchtest. Das ist übrigens gar nicht so einfach, weil das Geschäft ist nicht so wirtschaftlich, aber diese Anbieter wird es geben. Es gibt auch Open-EMS-Plattformen, also kannst du dir vorstellen, dass das quasi so Open Source ist und kann man sich auch vorstellen, dass man die zugehörigen Controller irgendwo einfach vom Markt kriegt. Das heißt Community Energy Management. Und dann gibt es noch die hochwertigen Leute, so wie Samsung und E3DC, die sagen, kein Gateway, Alexander, weil das ist im Gerät drin. Und das finde ich eigentlich mit das Schickste, weil
In welchem Gerät ist es mit
in
drin?
einem Gerät, zum
In der
Beispiel in
Wallbox,
einer
vermute ich.
Wallbox, wenn ich
Okay.
Wallbox-Hersteller bin, oder in einem Speicher, wenn ich Speicher herstelle. Oder, und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen so, wie Apple das mit dem Mobiltelefon gemacht hat. Es ist einfach nicht wegzudenken. Die Frage ist, wer ist der Master bei dir im Haus? Es gibt da so einen separaten Master oder der Master ist in irgendeinem wichtigen Gerät drin. Und damit hast du auch schon alle Probleme, weil du hast ja einerseits die Cloud-Welt und andererseits die Embedded-Welt. Das heißt, du kommst beim Energiemanagement über sogenannte Schnittstellen in Hardware nicht drum herum. Ob das Modbus ist, ob das IP-Schnittstellen sind, EE-Bus, Smart Meter Gateway oder Wärmepumpen, die über SG-Ready angesteuert werden. Das ist die eine Welt noch innerhalb der Welten. Und die andere Welt ist, es gibt auch rein cloud-basierte Systeme. Sprich, es ist natürlich auch vorstellbar, dass alles übers Internet geht. Sprich, die Wallbox hängt am Internet, dein Speicher hängt am Internet. Und dann gibt es ein cloud-basiertes, internetbasiertes Energiemanagement.
Dann könnte der
Und
Anbieter dann sowas wie Tibber sein, bei dem ich dann meinen
da
Stromvertrag zum
könnte
Beispiel
der
habe.
Anbieter sowas wie Tibber sein, wenn der Tibber in der Lage wäre, alle Wallboxen von Alexander Grafen und Andreas Piepenbrink über OCPP in der Cloud zu haben und die Wärmepumpen das dann auch wären und die Stromspeicher auch. Das heißt, ein solcher Ansatz ist übrigens sehr clever. Wir haben mit der P3 Services zusammen die Energy Hub Alliance gegründet. Das heißt, ich glaube daran, Alexander, dass alle großen Hersteller sich nicht gegenseitig integrieren können, um es mal flapsig zu sagen. Und dass eine interoperable Cloud-Energie-Management-Plattform noch da sein muss, mit der du zum Beispiel mit dem Account deiner Wärmepumpe oder mit dem Account deines Fahrzeugs oder mit dem Account deines Speichers einem solchen System die Zugangsdaten geben kann und dann sozusagen im Internet dein Energiemanagement gemanagt wird.
Klingt total sinnvoll für mich, gibt's aber noch gar nicht. Ich hatte mich auch immer gefragt, warum brauche ich denn diese Box überhaupt, weil am Ende des Tages ist es ja nur eine kleine Raspberry Pi mit einer Netzwerkschnittstelle dran. Also da gehen jetzt ja keine Steuerungskabel an die Batterie oder sowas. Es ist ja sowieso nur eine digitale Information, die diese Box im Haus austauscht. Also ich würde das ja viel lieber bei meinem Stromanbieter haben. Also egal, ob es jetzt Octopus Energy oder Tibber oder wer auch immer ist und nicht noch mehr Hardware zu Hause.
Ja, das stimmt alles, aber das Internet ist recht unsicher und spätestens beim Smart Meter Gateway musst du ja ans Gerät ran und bei vielen anderen Geräten auch. Und es ist also nur sinnvoll, cloudbasiertes Energiemanagement zu machen für höherwertige Funktionen. Ich sag mal ein Beispiel. Du hast ein ID von Volkswagen und du möchtest jetzt den Ladezustand haben und möchtest noch ein paar weitergehende Einstellungen haben, die du im Fahrzeug eingestellt hast. Dann musst du dich einfach mit der Hersteller-Cloud verbinden und die Daten müssen ins Energiemanagement rein. Das ist ein Beispiel, wo du um die Cloud nicht rumkommst. Du kannst aber auch, wird aber auch viele Fälle geben, wo du das gar nicht brauchst, weil du einfach in der Ladestation diese Standard drin hast. Beispielsweise 15118 beim bidirektionalen Laden oder OCPP bieten ja auch schon die Möglichkeit, den Ladezustand der Box ohne Cloud-Zugriffe zu machen. Das heißt, du wirst beide Welten haben, aber im Endzustand von Smart Energy wird es schon so sein, dass die Marktintegration immer Cloud-basiert ist und auch sehr viele Devices-Daten über die Cloud beisteuern. Aber es wird eben nicht nur zu 100% embedded und zu 100% Cloud gehen. Ja. Von daher hast du immer diesen Trade-off. Sprich, ganz so einfach wird es nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen so wie mit der Hausautomation. So das optimale Super-Duper-System wird es erstmal meiner bescheidenen Meinung nach nicht geben, weil da hören eben auch die ganzen Anbieter dazu und die sind sich nicht alle einig.
Okay, also meine Herangehensweise ist jetzt, ich warte mal, ich hoffe mal, dass Costal jetzt mit irgendeinem EMS-Anbieter, wie auch immer das ist, dann GridX zum Beispiel, kooperiert, weil die müssen ja in irgendeiner Form ihre Schnittstelle zum Batteriemanagement öffnen, damit, wenn dieses EMS weiß, es gibt Überschuss, Strom, das kann es wahrscheinlich jetzt schon, das kann die Wallbox, glaube ich, AC-Überschuss, aber wenn der Stromtarif günstig ist, also ich muss ja quasi dann mit Tibber sprechen und mit dem Costal-Wechselrichter und muss mein Ladeprofil wissen oder mein Verbrauchsprofil, dass ich in der Nacht jetzt ein bisschen was zulade, wenn es günstig ist, der Strom oder mittags, da warte ich jetzt einfach mal drauf. Ich warte auf die sozusagen auf die Newsletter von Costal. Das ist jetzt meine Herangehensweise, weil ohne diese Kooperation Costal zu wem auch immer bin ich aufgeschmissen. Da kannst ja noch
so cool. Das machst du alles richtig, aber es ist dann eine proprietäre Schnittstelle zu einem Hybridwechselrichter von Costal und es ist dann eine Software, die dich mit Tibber verbindet und du hast aber trotzdem einen wandhängenden Energiemanagement-Controller sehr wahrscheinlich, weil ohne den wird's GridX nicht machen. Und der ist bei uns im System drin und wir finden das furchtbar clever, Alexander, weil wir sind zum Beispiel als E3DC in der Lage, allen 150.000 Kunden auf einmal ein Update zu geben und alle in den Strommarkt zu bringen, ohne dass die ein solches Kästchen kaufen müssen. Und das ist eben der Vorteil, ich muss ein bisschen Werbung machen für uns, weil wir das von Anfang an mitgedacht haben.
Das verstehe ich ja, aber wie du dir vorstellen kannst, in der ersten Phase sozusagen meines Solarausbaus hier, ich glaube 2018 haben wir das bestellt, war mir das ja alles noch gar nicht klar. Da habe ich einfach geschaut, wer kann mir jetzt hier zu einem guten Preis die Anlage aufs Dach bauen mit guten Komponenten. Das war damals Eigensonne, ist heute so als Firma nicht mehr. Und das hat auch funktioniert, war ja auch der Costal-Wechselrichter, wie du schon gesagt hast, ist der gute Hardware. Und das ganze Thema Strommarktmanagement, variable Stromtarif, das gab es ja damals noch nicht. Jetzt bin ich ja, ich hatte auch den Philipp Schröder da schon im Podcast gefragt, bin ich ja daran interessiert, quasi eine zukunftsfähige Lösung zu haben. Jetzt sagt aber sowohl der Philipp von 1,5 als auch du, hey, hast du Pech gehabt? Also entweder du bist quasi in unserer Welt, ja, und die Komponenten arbeiten schon zusammen. Ja. Oder du machst dir dein selbstgebautes Auto, so beschreibe ich das immer. Ja. Ob das dann straßenfähig ist in Zukunft, musst du halt gucken. Für uns macht das gar keinen Sinn, sich drum zu kümmern, weil innerhalb der 150.000 Kunden, die ihr habt und wie viel auch immer ihr noch im habt, gibt es so viele Ausbaumöglichkeiten, da jetzt irgendwie noch mit Costal eine Einigung zu finden oder mit SMA oder mit wem auch immer und den 100 anderen Geräten,
macht gar keinen Sinn. Das ist das, was bei mir ankommt.
Ja, aus Sicht von 1,5 und aus unserer Sicht ist das so. Ich glaube, da wird sich auch nicht viel dran ändern, aber du hast ja eine perfekte Lösung in Sicht. Von daher nimmst du einfach einen unabhängigen Anbieter eines solchen Systems, der dir dann den Strompartner deines Vertrauens liefert. In dem Fall Tibber und GridX als eine Kombination. Und davon wird es ja sehr viele geben. Die Frage ist am Ende des Tages, ob du damit glücklich bist und wenn du dann mal mehr möchtest und ob dann diese ganzen Hersteller noch leben und wer dir das alles einbaut und ob du das als Endkunde sozusagen alles tust oder ob dir noch ein Installateur dabei hilft. Das heißt, ganz so einfach ist die Komplexität nicht zu handhaben. Und wir stehen erst tatsächlich sehr am Anfang, weil auch die ganzen energiewirtschaftlichen Prozesse, damit du das überhaupt alles tun kannst, sind ja auch noch voller Bürokratie und Deutschland ist ja da noch ein Entwicklungsland. Aber es wird schon alles geben in den nächsten Jahren und auch du wirst glücklich in Eckernförde sitzen und dann dynamisch am Markt teilnehmen.
Nehme ich ja jetzt ja quasi schon über Tibber, aber es gibt ja noch eine ganze Menge nach vorne. Kommen wir mal dann direkt, du hast das gerade angesprochen, zum Thema bidirektionalen Laden. Da habe ich mit dem OpenWB-Gründer auch drüber gesprochen. Der meinte, naja, also es geht jetzt quasi mit den ID-Modellen schon so ein bisschen, aber das ist gar nicht so trivial. Also ich kann jetzt die Wallbox, die ich damals gekauft habe, auch ausrüsten lassen. Also ich kann auch bidirektional, das Ladekabel kann dann auch selber raus feststellen, was ist der Ladezustand, was ist das für ein Auto, so wie das auch an der öffentlichen Ladesäule geht. Also ist ganz, ganz coole Hardware, glaube ich, schon. Trotzdem frage ich mich, und das ist ja auch meine Herangehensweise, okay, irgendwann werden hier ein oder zwei Autos stehen, die bidirektional anbieten. Aktuell habe ich das nicht. Ich glaube, das aktuelle Auto, was ich habe, das kann nur Vehicle to Load, aber noch gar nicht, sozusagen Grid schon mal gar nicht und Haus auch nicht. Wenn du schon so viele Anlagen hast, dann seid ihr ja wahrscheinlich auch dabei, mit der Regierung sozusagen mit zu entscheiden, was sind denn eigentlich die Standards? Wie müssen die Systeme miteinander reden? So, im ersten Schritt Vehicle to Home heißt es, glaube ich, ne? Und im zweiten Schritt sollen die ja irgendwie teilnehmen am Gesamtstrommarkt und dann in diesen Phasen, wo es viel zu viel Strom gibt, möglicherweise auch schnell sozusagen die Überschussspannung sozusagen in diesen vielen kleinen fahrbaren Batterien speichern. So, du bist jetzt ja ewig dabei. Wie weit sind wir da wirklich?
Also wir haben eine Serienlösung mit VW und Ford, die ist aber sehr teuer und das ist erstmal ein Technologiebeweis und wir haben natürlich dabei Know-how aufgebaut, das heißt, wir haben die Software-Stacks, damit kannst du quasi mit einem Heimspeicher von uns und einer weiteren Box sozusagen Vehicle to Home machen. Das heißt, du kannst dein Auto beladen und entladen zurück ins Haus laden. Das ist das, was funktioniert, das geht. Und das ist auch regulatorisch erlaubt, ohne dass du Probleme kriegst. Und das rechnet sich sogar, weil du eben nicht ins Netz zurück musst und Abgaben und Netzentgelte bezahlen musst. Und wie weit sind wir da? Ja, es fehlen drei Sachen, Alexander. Einmal fehlen tatsächlich die Autos, wie du ja schon bemerkt hast. Das heißt, den finalen Autostandard, also die -20, der ist halt immer noch nicht durch die Tür, auch bei Mercedes, BMW und VW nicht. So kommunizierst du mit dem Fahrzeug, damit du es entladen kannst.
Ah, okay.
Das heißt, der Fahrzeugcomputer, vereinfacht gesagt, braucht diese Software. Das ist Punkt 1, da fehlt. Und in der Regel kann der auch nicht upgedatet werden. Das ist sehr bescheiden bei den meisten Herstellern, weil einfach die Werkstätten überfordert sind und nicht lachen bitte, weil eben deutsche Autos nicht unbedingt updatefähig sind. Wie zum Beispiel ein Tesla. Und das heißt, das Auto muss erstmal jetzt dann in den nächsten 24 Monaten kommen, in der breiten Masse, damit du nicht nur mit Anbieter A oder B was machen kannst, sondern damit auch bezahlbare Autos standardisiert kommunizieren können. Das Zweite, was fehlt, sind günstige Geräte.
Kann ich dazu noch mal eine Zwischenfrage stellen bei den Autos? Ist das so, dass die Autos, ist das quasi eine Hardware-Komponente, die dann fehlt, um dieses -20 zu erfüllen? Oder ist das eine reine Software-Komponente? Also jedes Auto, was ich irgendwie laden kann, kann ich das theoretisch auch entladen, wenn das die Software erlaubt? Oder ist das intern irgendein Relais, eine Hardware, die eigentlich nachgerüstet werden müsste, was ja bei bestehenden Autos unwahrscheinlich ist, dass das
kommt? Jetzt kenne ich mich sehr gut aus, deshalb gebe ich dir die technische Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass der Charging-Controller eine Art Fahrzeugcomputer ist, der auch Linux fährt in vielen Fällen, der auch updatefähig ist und der den gesamten Stack fahren muss. Also das ist nicht nur einfach ein Relais oder ein kleiner Mikrocontroller, sondern das ist ein richtiges Ding. Und deshalb braucht der im Fahrzeug tatsächlich dann eine neue Generation. In den allermeisten Fällen übrigens kommen die Dinger auch von den OBC-Herstellern, das heißt zum Beispiel von deinem Kostal, der stellt die auch eher für Volkswagen. Und die Autogenerationen müssen erstmal diese Controller bekommen und den Softwarestand. Also das ist die technische Wahrheit. Und deshalb ist es nicht nur Software. Von der Batterie ist das gar nicht das Thema. Also es ist ein reines Controller-Stack-Thema. Und der zweite Punkt ist, es müssen erstmal günstige Ladestationen her. An einer solchen arbeiten wir auch. Ich freue mich da schon drauf. Also wir werden auch einer der günstigsten im Markt sein.
Eine, also bidirektionale Wallboxen.
Genau. Du brauchst also eine, statt deiner AC-Wallbox, brauchst du in vielen Fällen eine DC-Wallbox. Das heißt, eine Leistungselektronik. Wand hängt, die in der Garage hängt und die dein Auto sozusagen von der Garage entladen kann, damit dein Speicher im Keller oder deine Wärmepumpe diesen Strom bekommt. Die gibt's auch noch nicht wirklich, jedenfalls nicht so bezahlbar und standardisiert, wie du dir das möglicherweise wünschst. Und das Dritte, was wir natürlich brauchen, Markus Fendt ist ja da ein ganz großer Verfechter von, wir haben...
Kurz beim zweiten auch noch einhaken. Das heißt aber, diese ganzen Wallboxen, die jetzt ausgerollt wurden, in den letzten 3 Jahren noch mit diesen Förderungen, die müssten eigentlich dann erst ersetzt werden mit dieser nächsten Generation Wallbox.
Teilweise ja.
Okay.
Also...
Und du hast politisch korrekt geantwortet. Also fast
teilweise. Ja. Dann ist das Dritte, was fehlt, ist in Deutschland, ist Stand heute Vehicle-to-Grid nicht wirtschaftlich. Weil die Netzbetreiber, wir waren bei Robert Habeck eingeladen, du hast es angesprochen, vor 3 Wochen im BMWK, war eine Riesenrunde mit 70 CEOs und Habeck hat sich Mühe gegeben, aber da ist er in der Energiewirtschaft auf Granit gebissen und man ist also nicht bereit für die Autos, großartig netzdienliche Zugeständnisse zu machen. Ich will dir das mal ganz kurz erklären, weil das sehr, sehr wichtig ist. Du hast in Deutschland im Grunde genommen 2 Modi. Du kannst den normalen Stromkunden spielen, der auch Eigenversorgung macht. Heißt, du musst für den Netzstrom bezahlen. Du kannst deinen eigenen Strom kostenlos verbrauchen. Das ist ja das, was du tust und was ich tue. Und du kannst natürlich auch dynamisch einkaufen. Und auch möglicherweise günstigere Netzentgelte kriegen. Am Prinzip ändert sich aber nichts. Was du nicht kannst, ist, du kannst mit deinem Fahrzeug, Alexander, nicht in den Markt und zurück ohne Entgelte. Das heißt, du kannst mit dem Fahrzeug nur netzdienlich arbeiten, dann meldest du quasi das Fahrzeug als netzdienlichen Speicher an, kannst damit theoretisch gar nicht mehr fahren. Und du kannst es auch nicht mehr rausrechnen. Und dann würde das Fahrzeug ohne Entgelte arbeiten. Aber Stand heute möchte man einfach das bidirektionale Laden mit der Eigenversorgung nicht kombinieren. Und das heißt, die doppelten Abgaben bleiben, die doppelten Netzentgelte bleiben Stand heute. Und da hat sich Mobility House sehr, sehr drüber geärgert. Und unterm Strich heißt das einfach, Stand heute kannst du mit einer Vehicle-to-Grid-Box im Markt kein Geld verdienen. Und Habeck war da ziemlich traurig drüber und die Energiewirtschaft...
Aber es geht technisch, weil ich meine, wenn ich Solarstrom über habe, dann speise ich ja auch schon ein. Das ist ja quasi das grundsätzlich ist das gleiche wie von der Autobatterie einspeisen im Vergleich zum...
Genau, aber entweder musst du den teuren Strom aus dem Markt mit Netzentgelten und Abgaben zurück ins Haus holen, dann ist er für dich unwirtschaftlich, weil du willst ja den Spread, du willst ja die Arbitrage im Markt haben und du möchtest ja nicht doppelte Steuern, Abgaben und Entgelte bezahlen. Und da muss man noch arbeiten, da wird es wahrscheinlich den Paragraph 118 NEV geben. Aber da muss noch viel passieren in Deutschland, damit du einfach diesen reibungslosen Marktbetrieb mit dem Fahrzeug und den Heimladebetrieb kombinieren kannst. Und das ist eine traurige Geschichte. Da ist Deutschland nicht fortschrittlich. Wohingegen aber Vehicle to Home reibungslos funktioniert, deshalb konzentrieren wir uns drauf. Ich finde, es ist gut, vom Strommarkt die Autos zu laden und anschließend kostenlos ins Haus zu geben. Der Modus funktioniert, der ist hochwirtschaftlich und der wird zuerst kommen im Markt.
Okay, also ist meine Annahme, das hatte ich mit Markus Hackmann besprochen, dass ich mir jetzt keine größere BYD-Batterie hole, sondern einfach warte, dass meine Wallbox ist ja erweiterbar auf bidirektional. In einer, zwei Jahren will ich ein Auto haben, was das irgendwie kann, dann würde ich das quasi darüber abfedern und dann, wenn das abends vollgeladen ist, ich habe so eine Nordwestanlagenerweiterung hier, im Sommer wird die immer voll sein, das Auto, dann kann ich dann selber diesen Strom verbrauchen, bis die Sonne wieder morgens scheint. Also diese Annahme ist ja erstmal korrekt, da bräuchte ich jetzt keine größere Batterie am Wechselrichter anschließen.
Ich würde das an deiner Stelle so machen, weil ich auch an diese Autos glaube und weil es auch kommen wird und weil du schon so eine Wallbox hast. Und ja, aber man braucht auch Geduld. Das heißt, ob du das vor Ende nächsten Jahres alles haben wirst, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber in 2026 wird es das geben.
Ich bin deshalb ganz heiß drauf, weil jetzt ja diese Novellierung bei den Netzentgelten kommt und mal gucken, was Schleswig-Holstein-Netz, das ist ja mein Anbieter, da überhaupt rausbringt an Tarifen, die ich ja dann wahrscheinlich über Tipper konsumiere. Ja, dass es dann irgendwie nachts andere Netzentgelte gibt als irgendwie mittags. Und dann steigt ja dieser Spread, mit dem ich arbeiten kann. So, ja. Dann kann ich ja viel effizienter auch mein Auto laden oder mal schauen. Also ich bin der, ja, also es ist aber noch viel, du hast schon recht, es ist viel selber basteln. Für den normalen Anwender ist es natürlich nichts, was ich jetzt hier mache.
Aber es ist trotzdem, und man kann das gar nicht oft genug sagen, es ist für Deutschland eine absolute Innovation, Alexander, und du kannst quasi für den halben Reststrompreis, wenn du es geschickt machst, dein Auto und deine Wärmepumpe beladen. Und das ist ein Hammer. Das heißt, wenn du einfach deine Kosten, die du jetzt noch vom Netz hast, einfach halbieren kannst, finde ich, ist das doch mal eine Ansage. Und es ist natürlich richtig, es hängt vom Netzbetreiber ab, aber Gelsenwasser zum Beispiel, was die rausgegeben haben, da ist es so, dass du nachts quasi für die Hälfte lädst.
Na geil. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich bleib auf jeden Fall da dran. Dann also 1,5, genau, jetzt gehe ich meine Fragen durch. Jetzt habe ich meine Endanwendersachen hier, weiß ich jetzt, was ich jetzt kaufen muss, was ich bestellen muss. Du hast gerade gesagt, ihr seid das bessere 1,5. Jetzt ist Philipp ja auch schon mal im Podcast gewesen, kommt auch wieder demnächst, natürlich sehr meinungsstark bei LinkedIn und Co. Ja. Gibt es da irgendwo Punkte, wo ihr euch inhaltlich widersprecht, wo du sagst, oder deshalb seid ihr irgendwie besser?
Ach, ich sag mal so, wir kennen uns und schätzen uns und natürlich sind wir im weitesten Sinne Wettbewerber, aber wir kämpfen beide für das gleiche Ziel, Alexander, das heißt für die Energiewende. Der Unterschied ist, glaube ich, einfach der, wir sind ein Hersteller und wir haben die Immobilie erfunden, würde ich jetzt mal arrogant sagen. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung und wir gehen sehr solide vor, so wie dein Kostal. Und 1,5 ist ein PE-finanziertes Venture, wo man Installateure gekauft hat, wo ich Hochachtung vor habe. Aber es ist halt sehr viel Kapital getrieben und damit geht meiner bescheidenen Meinung nach auch nicht immer ein super solides Marketing einher, aber es gehört zum Geschäft. Und hoffen wir mal, dass die 1,5 Jungs das schaffen und viele, viele Anlagen verkaufen in Zukunft.
Ich habe ja mit Philipp auch damit konfrontiert, dass ich bin ja ein sozusagen großer Anhänger des PV-Forums. Da meint ihr, ach, da wird nur Quatsch erzählt, als ich jetzt hier meine Anlagenerweiterungen gemacht habe. Fand ich es aber immer interessant zu schauen, was gibt es eigentlich für Angebotspreise von NPAL, von 1,5, sozusagen von Solateuren. Und da kriegt man so ein Preisgefühl, was ist man bereit zu zahlen für pro installierter Kilowatt. Auf dem Dach, also pro kW Peak auf dem Dach, und da sind jetzt so Preise im Bereich so 1.000 bis 1.500 Euro werden da erzielt. Ich hatte hier noch sozusagen sogar noch günstigeres Angebot am Ende, und dann war ein Feedback, was ich dann immer bekomme, ja, aber das ist ja Old Solar, ja, das ist ja quasi gar nichts verknüpft, das ist überhaupt nicht smart, das kann ich am Strommarkt teilnehmen, und jetzt verfolge ich diese Old Solar versus New Solar Diskussion so amüsiert von der Seite, gibt es ja auch dann verschiedene Magazine, das PV-Magazin zum Beispiel, dass das immer ein bisschen aufgreift. Für mich als ausstehender Nutzer ist das so ein bisschen traurige Diskussion, weil am Ende haben wir alles irgendwie das gleiche Interesse. Ich verbuche das jetzt immer so als Marketing-Geklapper, aber du bist ja quasi Old Solar und New Solar, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr habt ja quasi vor 15 Jahren angefangen, verkauft aber trotzdem integrierte Systeme, die am Strommarkt teilnehmen. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung. Nimmst du das irgendwie wahr oder ist das einfach nur so eine
Welle? Also Alexander, da ist schon was dran. Also es ist schon richtig, wenn Philipp sagt, Old Solar und New Solar, weil das Old Solar ist Stand heute sehr schwer zu vernetzen und sehr schwer aufzurüsten, selbst wenn du das als Alexander Graf mal eben machen wirst. Es gibt ja nicht nur Alexander Grafs, es gibt ja auch einfach normale Menschen, ja, die einfach den Installateur anrufen und der sagt, hab ich nicht. Und die keine Freunde haben, die ihnen dann weiterhelfen. Und es ist schon so, dass die meisten Anlagen im Old Solar oder China Technik kein Energiemanagement haben. Punkt. Und wenn du in eine solche Anlage investierst, jetzt, Stand heute, da hat der Schröder recht, das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Aber dann wäre die Gegenfrage, wer hat denn New Solar? Eine E3DC, eine 1,5, eine Enpal und dann ist Ende? Also ja, jein. Und ich muss schon aufpassen. Also ich würde schon sagen, wenn du heute zu deinem Installateur gehst und sagen, hey Meister, gib mal Energiemanagement her, dann sagt der, was? Oder weil du kaufst die Leute, diese drei Anbieter. Ja. Und das ist schon leider Stand heute, 26.11. war. Ob das in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren noch so sein wird, da können wir streiten.
Okay, verstehe, weil die, also weil diese Installateure, die kennen solche Anbieter wie GridX und Co. wahrscheinlich gar nicht. Und die Haushalte, die kaufen das aufgrund so einer Selbstverbrauch / Einspeisevergütungskalkulation, versuchen das in 20 Jahren darüber zu refinanzieren oder in 10 Jahren, je nach.
Alexander, noch anders. Die Vernetzung der Old-Solar-Komponenten im Keller wird in vielen Fällen nicht möglich sein, weil der Hersteller verstorben ist, weil es kein Kostal wie bei dir ist und weil du dich einfach schwer tust. Ja? Ich habe meine Weiland-Wärmepumpe bis heute nicht vernetzt, weil mein Hausanbieter konnte mir das SG-Ready-Modul nicht besorgen. Und nach 5 Telefonaten mit Weiland habe ich dann aufgegeben.
Ja,
das heißt, man muss schon sagen, das Problem ist da und du solltest wenigstens so Hersteller nehmen, wie du sie hast, sprich SMA, Fronius, Kostal. Da hast du dann wahrscheinlich das Problem weniger.
Ja, beim Thema Weiland Wärmepumpe, also wir haben ja keine Wärmepumpe von Weiland, wir haben eine Waterkote Wärmepumpe. Ich glaube, mein Schwiegervater war einer der ersten Kunden von Waterkote damals. Aber ja. Diese Frage habe ich mir auch gestellt bei unserem Warmwasseraufbereiter. Wir haben ja extra jetzt einen Warmwasseraufbereiter neuester Weiland-Generation und ich war total überrascht, dass es da keine Schnittstelle gibt, sondern nur so zwei Relais-Kontakte. Ich habe den Installateur auch gefragt, so, wo stecke ich denn jetzt das Netzwerkkabel rein, damit ich weiß, wie ist denn die Wärmekurve, wie warm ist das Wasser, das ist doch Standard, oder? Und dann habe ich gelernt, nee, so Überschusswärme, das machen die mit sozusagen Relais-Kontakten, da muss man dann, ich wüsste gar nicht, wie ich das anschließen soll an meine Solaranlage.
Und jetzt weißt du, was ich meine, und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Wenn du jetzt zum Beispiel zeitvariable Netzentgelte machen möchtest, davon profitieren, dann musst du ja die Wärmepumpe steuern. Ja. Du musst das Überschussladen vom Sommer sozusagen in einen Anforderungs-Verhinderungs-Winterbetrieb machen, damit du die günstigen Preise mitnimmst und die teuren vermeidest. Und genau das ist weder softwaretechnisch umgesetzt in den meisten Energiemanagementsystemen, noch kannst du es irgendwie komfortabel über eine Komfortschnittstelle kommunizieren. Und da muss ich sagen, das sind genau die Probleme. Und da solltest du wenigstens den Anbieter deines Energy-Management-Systems so wählen, dass der das irgendwann kann.
Ja, ich bin ja deshalb enttäuscht, weil ich ja ähnlich wie bei der Auswahl der Solaranlage vor 6 Jahren, habe ich ja gedacht, ich nehme hochwertige deutsche Komponenten, habe ich ja gedacht, okay, das ist ja nicht billig, so ein Warmwasser auf Dings da, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro irgendwie hat das gekostet, mit so einer eigenen Wärmepumpe kommt, das habe ich gedacht, okay, da wird ja auf jeden Fall so eine Schnittstelle drin sein, 2024, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen hinten übergefallen, als ich das gesehen habe, aber vielleicht kann man, vielleicht gibt es irgendwann so eine Art, wie so eine kleine Funkschnittstelle, die man auf diese beiden Relaiskontakte draufsetzt, weil grundsätzlich kann es ja darüber Informationen empfangen, so An-Aus-Informationen zumindest.
Wir haben diese Funkschnittstelle. Ja. Wir haben seit 10 Jahren diese Eaton-Funkschnittstelle, aber es ist schon traurig, seit 10 Jahren. Und es ist immer noch nicht vernetzt mit der Wärmepumpe in dem Maße, dass der Wärmepumpenhersteller oder der PV Old oder New Solar sagt, hier die Wärmepumpe, das Interface und bitte. Das wollte ich eigentlich sagen. Und das ist, da wird also noch viel Wasser den Rhein oder die Kieler Förde runterfließen, bis das so ist.
Okay, ja, gut. Bleib mal kurz bei der Wärmepumpe. Andere Diskussion, wir auch im Discord-Forum hatten, da gab es die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Ausbau, obwohl man es vielleicht noch gar nicht braucht, weil die Gasheizung erst 10 Jahre alt ist. Meine, wenn man jetzt eine klassische Heizwärmepumpe baut, Luft-Luft. Und da gab es auch dann so ein paar Links zu aktuellen Angeboten. Und mein Gefühl oder meine Einschätzung des Marktes ist, dass wenn die Förderung beendet wird zu den Wärmepumpen, dann sinken auch fast im gleichen Maßen die Preise, weil ich es unfassbar teuer finde, ein einfaches Wärmepumpenprodukt sozusagen für ein 100 Quadratmeter gedämmtes Haus, dass das irgendwie 30.000 Euro kosten soll, inklusive 6.000 Euro ausheben sozusagen für die 4 Gehwegplatten, auf die es irgendwie steht. Also da finde ich, ist relativ viel Schmu dabei. Ist mein Dafürhalten, also mehr als irgendwie 10.000, 12.000 darf das nicht kosten. Aber da wollte ich jetzt mal mit dem Profi sprechen. Ihr verkauft ja Wärmepumpen über eure Installateure. Wie schätzt du das ein?
Da liegst du natürlich richtig. Die Hersteller werden das natürlich verneinen. Denen geht es auch schlecht und wesentlich schlechter als in PV-Betrieben, weil einfach der Markt tatsächlich halbiert ist, Alexander, und weil es auch noch etwas weiter runtergehen wird im Wärmepumpenbereich. Aber du hast natürlich recht, denn ganz einfache Gegenfrage an dich: Wer hat denn die Förderung auf der Rechnung gehabt? Das war ja der Wärmepumpeninstallateur und nicht der Herr Weiland.
Das weiß ich nicht. Ich habe noch so einen Vertrag noch nicht gemacht.
Naja,
Okay, jetzt kriegt der Installateur.
es
Okay.
ist schon so,
Ja.
es ist
Okay.
schon so unter uns, dass von den ganzen Förderungen auch dann die Rechnungspreise nicht ganz unbeeinflusst waren, und es gibt ja keine UVPs bei Weiland. Das
Aha.
heißt, oder einigen wir uns drauf, die Preise werden weiter sinken und es wird noch schwieriger für die Hersteller, und du wirst recht behalten. Aber ob das jetzt ein Grund ist, eine Wärmepumpeninstallation zu verzögern, das kann ich dir nicht sagen.
Okay, gut. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt nicht den Megadruck hat, kann man das auch sich erstmal anschauen.
Dann kann man das bestimmt auch im nächsten Winter tun.
Okay, gut, das reicht schon als sozusagen Thema. Dann noch, ich habe eure Videos auf eurer Webseite gesehen und in vielen dieser Videos zur E3DC kommt das Thema Autarkie zur Sprache. Und jetzt, das kann ich schon schwer einschätzen, weil mein Dafürhalten ist, oder was ich sehe, bei einem Strommarkt, der zunehmend variabilisiert wird, spielt ja eigentlich Autarkie nach vorne nicht so eine große Rolle, außer man hat ganz doll Angst vor einem Brownout oder Blackout. Jetzt hätte ich quasi bis vorletzte Woche, als jetzt diese ganzen Artikel Aufschreie zum Thema, der Strommarkt ist überlastet oder das Stromnetz ist überlastet. Wir müssen bald Teile abschalten. Wenn das so weitergeht im Januar, hätte ich gedacht, ach, Autarkie, so ein Quatsch, braucht doch gar keiner mehr. Aber da wollte ich dich erst mal fragen, ist das ein Thema, mit dem Kunden zu euch kommen und sagen, hey, ich will ja als Backup irgendeine Lösung haben, die im Zweifel, wenn gar nichts mehr funktioniert, alleine läuft?
Also Alexander, die Frage ist clever, die Antwort aber auch. Du brauchst beides. Es ist ganz einfach. Es gibt zwei Mechanismen, wie du Geld sparen kannst als Stromkunde. Das eine ist selber machen. Dazu brauchst du Autarkie als Wort dafür, dass du einfach den eigenen Strom zwischengespeichert für 0 Cent Bezugskosten selber verbrauchst. Das heißt, der günstigste Strom ist der autarke Strom. Deshalb sollte meiner Meinung nach die Anlage auch immer groß genug sein, auch fürs Auto. Aber du hast auch recht, im Winter habe ich keine Sonne, da brauche ich keine Autarkie, da brauche ich Kostenoptimierung, da brauche ich Marktoptimierung. Und bei zu kleinen Anlagen oder bei, ich sag mal, nicht autarken Anlagen brauche ich natürlich den Strommarkt auch im Sommer. Aber ich brauche beides. Das heißt A plus B, wir nennen das 360 Grad. Und ich glaube, eine Anlage auf rein Autarkie auszulegen, ist genauso unsinnig wie eine Anlage nur auf Kostenoptimierung auszulegen, weil wenn du sie nur auf Kostenoptimierung auslegst, ist sie teuer, weil sie nicht autark genug ist. Also es soll
Ist
heißen,
aber ist das wirklich so, weil jetzt durch dieses angenommen mein Stromnetzanbieter SH-Netz macht wirklich ganz, ganz aggressive Kampfpreise sozusagen, dass man viel 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 größeren Spread hat. Dann stellt man sich wirklich nur noch eine Batterie, einfach eine Batterie in den Keller, hat gar keine Solaranlage mehr. Er hat quasi nichts mehr, wo man eigenen Strom herstellen kann. Nur noch das Auto, Batterie und in irgendeiner Form braucht man trotzdem mal Wechselrichter, der dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht. Das ist doch fast attraktiver, als sich nochmal für 10.000 Euro extra Solaranlagen aufs Dach.
Ich möchte es wie folgt beantworten, Alexander. Ich habe lange drüber nachgedacht. Also, gesicherte Aussage von mir: Einfaches Rechenbeispiel. Nehmen wir mal die Immobilie mit 10.000 Kilowattstunden Verbrauch. So viel ist das gar nicht für Auto, Wärmepumpe und Komfort. Ja, zwei vierköpfige Familie. Die haben 70% Einsparung von den 10.000 Kilowattstunden durch Autarkie. Und im Winter müssen sie 30% bezahlen. Wenn die jetzt noch die Stromtarife machen, liegen die bei 85% Kosteneinsparung, weil sie nur noch 15% echten Netzstrom zum Vollkostenpreis bezahlen müssen. Das heißt, die können 85% der Bezugskosten sparen. Mit Autarkie plus Kosten plus Marktoptimierung.
Ja.
Jetzt sagst du, Solaranlage lasse ich weg, Speicher, alles Blödsinn, weil ich habe ja Tipper. Und ein Auto und eine Wärme. Machen wir mal einen extremen Fall.
Ja.
Und dann sagst du, boah, du bist so clever und der Tipper ist so clever. Und das Auto ist mein Speicher und hin und her und dies und das. Und das sind dominante Verbraucher. Dann wirst du ungefähr 50% sparen.
Mhm.
Und damit bist du 35% schlechter in absoluten Zahlen. Und die 50% wirst du nicht schaffen, weil du brauchst den Heimspeicher auch als Ausgleichselement. Denn der Spaß mit den dynamischen Stromtarifen und den Netzentgelten funktioniert ja nur, wenn Herr Graf seinen Speicher auch ausspeichern kann, zum Beispiel bei der Dunkelflaute, oder wenn es abends teuer ist. Sonst funktioniert ja der ganze Mechanismus nicht. Und der Komfortstrom ist auch nicht wenig. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall mehr Komfortstrom als Fahrstrom unter uns. Und von daher ist die Antwort, nicht um jetzt unser komisches Geschäft zu retten, meiner Meinung nach brauchst du beides. Aber und wenn du tatsächlich vom Strommarkt extrem profitieren willst, brauchst du leider auch einen Heimspeicher. Und die Solaranlage liefert dir einfach den mit Abstand günstigsten Strom. Das heißt, ich kann leider aus Überzeugungsgründen hier nichts anderes erzählen, aber die Chance ist trotzdem für Mieter, auch das Auto intelligent zu machen und da zum Beispiel einfach Modul 2 zu machen. Ist ja durchaus denkbar, dass man einfach auch ein reduziertes Entgelt nutzt, und da wird es viele Möglichkeiten geben, aber das volle Programm für die wir machen es ja auch, weil es umweltfreundlich ist, Alexander. Also ich sag mal, die Klimadebatte will ich jetzt hier nicht führen. Aber die Technik ist ja auch weitgehend CO2-frei, und auch der Strommarkt, der dynamische, ist weitgehend CO2-frei. Und du schrubbst natürlich mehr Kilowattstunden CO2-frei mit einem solchen System.
Okay, verstehe. Da kommt jetzt aber ein weiterer Kommentar hinzu, ganz aktuelle LinkedIn-Diskussion. Da hat der Armani von FlexPower, also sogar ein Stromhändler, ein sehr moderner Stromhändler, auch hier im Podcast schon gewesen, gesagt, naja, grundsätzlich ist halt so, dass die ganzen Aufdach-Solaranlagen natürlich sehr stark von Förderung profitieren. Und wenn man das aus Systemsicht betrachtet, ist eine Freiflächenanlage, und gehen wir erstmal davon aus, es gibt genug Freiflächen, wovon ich auch stark überzeugt bin, ist natürlich viel günstiger, weil man dann pro installierter Kilowattstunde Peak vielleicht 500 Euro zahlt, plus nochmal vielleicht 100 Euro dann für den Mittelspannungs-Trafo-Anschluss, versus das auf dem Dach in der Regel immer über 1.000 Euro kostet. Und diesen Spread bezahlen am Ende alle Bürger, weil das über Subventionen sozusagen gefördert wird und damit die vor allem vermögenden Eigenheimbesitzer unfair bevorteilt. So hat er erstmal einen längeren Beitrag drüber geschrieben, hat gesagt, wir brauchen ein förder- oder ein subventionsfreieres System, damit der Benefit dieser Energiewende bei allen ankommt, nicht nur bei den vermögenden Hausbesitzern. Da hat der Philipp Schröder direkt geschrieben, ich glaube, dass kein Investor bald mehr in Flexpower investiert, weil aggregierte Mikroflexibilität günstiger ist als große Batterie. Kommen wir gleich nochmal dazu. Da saß ich dann natürlich auch, habe mir das irgendwie so angehört, und beide sozusagen Beiträge scheinen isoliert richtig zu sein, also weil sie ja nichts Falsches behaupten. Ja. Deswegen muss man es auch aus diesen verschiedenen Perspektiven verstehen. Was ist dazu deine Perspektive?
Also die erste Antwort ist, es ist ja so, ich kann mit einem Kreuzfahrtschiff fahren oder mit einem Segelboot. Sprich, die gebäudeintegrierte Photovoltaik ist 60% Marktanteil bis vor wenigen Jahren gewesen. Das heißt, damit hat man angefangen. Man hat ohne die privaten Investoren und ohne die Skalierung, bis die Photovoltaik reif geworden ist, hat man das gar nicht machen können. Das heißt, es ist erstmal eine historische Entwicklung und das musste man fördern, weil die Energiewirtschaft gesagt hat, in Deutschland kann man auch keine Ananas züchten. Ja. Und das heißt, du hast die Historie. Und bei der Förderung ist das meiner Meinung nach ein Witz, weil du hast ja gar keine Förderung mehr. Du hast ja gar keine Förderung mehr, außer die lumpigen Kilowattstunden, die du noch für 6 Cent in den Markt verkaufen kannst. Darüber kann man auch wieder 5 Sendungen machen. Da ist meine persönliche Meinung, der Strom ist immer noch billiger, der von dir zum Nachbarn geht, als dass der Nachbarn den mit Steuern und Abgaben aus dem Übertragungsnetz kauft. Das heißt, ich bin ein großer Fan.
Aber er
zahlt
ja trotzdem die Steuerabgaben, auch wenn es mein Solarstrom ist.
Aber der Strom muss nicht zentral erzeugt werden, Alexander, sondern der ist einfach da.
Er zahlt ja trotzdem Netzentgelte, wenn es bei ihm ankommt.
Da hast du recht, aber der CO2-freie Strom von dir geht automatisch zum Nachbarn. Und deshalb haben ja die EU-Leute auch nachgedacht und die sogenannten Energiegemeinschaften gemacht, die Deutschland wieder mal nicht aufgenommen hat. Die funktionieren aber zum Beispiel in der Schweiz. Und also diese Geschichte, dass die Photovoltaik und die Hauseigentümer privilegiert sind und dass das alles überfördert ist, das ist definitiv nicht der Fall, weil du hast das selber schon gerade gesagt, soll ich überhaupt so viel investieren? Weil das ist ja nur auch kein Spaß. Ich meine, das heißt, der ist ja kein Konsumgut wie ein Mobiltelefon oder ein Fernseher. Das ist ja ein Investitionsgut. Und du musst dich ja fragen, willst du wirklich so viel Geld ausgeben? Und wenn du dann mal rechnest, ja, was hast du denn für einen Return on Invest? Der liegt ja meistens bei 10 Jahren. Das heißt, eine Gelddruckmaschine, Alexander, ist die gebäudeintegrierte Photovoltaik nie gewesen. Und von daher sehe ich das Ganze als zwei getrennte Themen, wie du das schon gesagt hast. Und nochmal ein Wort zur Freiflächen-Solargeschichte. Die ist doch völlig nutzlos, solange sie nicht gespeichert wird. Und also das ist doch ein Satz mit X. Weil wir haben ja das Problem, dass wir haben ja den großen Vorteil bei den Gebäuden, dass du ein absolut kalkulierbares saisonales Lastprofil hast und möglichst wenig abregeln musst, weil du mindestens die Hälfte deines Stroms verbrauchst. Und das macht die Freifläche gar nicht. Also die Freifläche ist eigentlich meiner Meinung nach ein Mittel, aber auch nicht das Ultima Ratio.
Also aber
du brauchst beides.
Aber genau, verstehe ich. Aber dazu kommt da jetzt, super Überleitung übrigens, dazu kommt da jetzt der Batterietsunami, wie es im Spiegel genannt wurde, von Christian Stöcker vor einer Woche. Ziemlich genau. Und da sozusagen haben wir alle Experten mit den Ohren geschlackert, als sie gehört haben, oh krass, wir wollen jetzt, ich glaube, 160 Gigawattstunden oder sowas, sozusagen wurden beantragt. Was am Ende gebaut wird, ist ja noch eine ganz andere Frage. Diese Batteriekapazitäten sozusagen sind aber erstmal beantragt, weil die dann den Überschussstrom von den Windkraftanlagen oder von den Solaranlagen dann einspeichern können und dann in den dunkel flauten Stunden effizient ausspeichern können.
Ja, wenn ich dich da noch korrigieren darf, die speichern den nicht lokal, sondern die arbitrieren den im Übertragungsnetz. Ja? Also alle kleinen Erzeuger verkaufen ihren direkt vermarkteten oder alle mittleren, mittelgroßen verkaufen den in das Übertragungsnetz und von dort arbitriert der netzdienlich arbeitende Großspeicher. Also es ist nicht so, Oma, ihre Solaranlage wird im Großspeicher eingespeichert, sondern es ist so, es ist ein Marktmechanismus, muss man nur wissen. Und der funktioniert, der ist höchst profitabel. Das ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Eine Zahl dazu, Alexander, BYD hat einen 100 Megawattstunden Speicher, bieten sie für $100 installiert an pro Kilowattstunde. Das heißt, du liegst bei 2,5 Cent Speicherkosten. Also das ist eine Gelddruckmaschine.
Wir bauen 100 Megawatt, also 100.000 Kilowattstunden für, das heißt für...
Ne, sie bieten dir einen 100 Megawattstunden
Speicher. 10 Millionen für 10 Millionen?
Kann das sein? Krass, ne? Und da man
jetzt daran schon. Also jetzt, wenn ich schon heute bestelle, kriege ich
nicht mehr. Kannst du googeln.
Krass. Mhm.
Aber jetzt kommt ja die Rechnung, muss ja jetzt noch zum Wirt.
Ja, okay.
Und der schließt ihn dir nicht an. Das heißt, das größte Thema in Deutschland ist die Netzbürokratie. Übrigens bauen wir selber einen, gerade versuchen es, einen 70 Megawattstunden Speicher, weil wir auch unser Lager leer gemacht haben. Und ich hoffe, dass der genehmigt wird. Wir haben das gleiche Problem. Und die Anträge können einfach nicht bearbeitet werden. Und du darfst nicht vergessen, du brauchst das Grundstück, du brauchst den Netzanschluss und du brauchst die Bewilligung. Und
das wird ja nicht bei 10 oder 50 Hertz angeschlossen. Das wird doch zum Beispiel Schleswig-Holstein-Netz an irgendein Mittelspannungstrafo angeschlossen, oder?
Du hast vollkommen recht. Du schließt es entweder an 20 kV oder ans Höchstspannungsnetz an und das richtet sich einfach nach deiner Erzeugungsleistung. Wenn du zum Beispiel einen 100 Megawatt Anschluss brauchst, dann musst du schon lange suchen. Da musst du schon in den entsprechenden Grundstücken, die sehr nah dem Höchstspannungsnetz sind, und du musst dann dort einen Netzanschluss beantragen und der muss auch gelegt werden in der Regel. Und das ist das Problem. Und dann sagt der Netzbetreiber erstmal: Moment, ich weiß überhaupt nicht, ob ich dir 100 Megawatt geben kann und ich weiß überhaupt nicht, ob ich dir überhaupt was gebe.
Aber diese 100 Megawattstunden Kapazität die Batterie, aber Leistung. Die Leistung kommt da?
Leistung. Ach, also Leistung ist ungefähr durch 2 oder durch 3, Alexander.
Das heißt, das hat 300 Megawattstunden Kapazität bei 100, oh krass, also abgefahren, okay.
In dem Fall wäre es tatsächlich andersrum, in dem Fall wären die 100 Euro pro Kilowattstunde und du hättest dann wahrscheinlich 35 bis 40 Megawatt Leistung.
Ist das, was der Markt braucht? Ich dachte immer, der Markt braucht viel Speicherkapazität, aber gar nicht so viel, sozusagen, gar nicht so viel Leistung.
Also er braucht beides, weil ohne die Leistung kriegst du ja die Kapazität nicht hin. Das ist ja das alte Spiel aus dem Physikunterricht, Alexander, mit Arbeit und Leistung. Es ist richtig, er braucht beides. Und nochmal, diese Geschichte ist dramatisch, weil Deutschland braucht das, um auch mal in den Bereich zu kommen, dass 4 oder 8 Stunden über Batteriespeicher in der Dunkelflaute überbrückt werden können. Deshalb hast du noch keinen Ersatz für ein Gaskraftwerk oder ein H2-Kraftwerk, aber du brauchst einfach, du musst einfach diesen Spread im Markt wegbringen. Ja. Das heißt, du musst sozusagen dafür sorgen, dass die Erzeugung an den Verbrauch kommt, das Arbitrieren. Und das machen diese Speicher. Und das machen sie schneller und günstiger als jedes Gaskraftwerk. Und das hat der Stöcker erkannt und da hat er 120% recht. Und es ist ein Trauerspiel, dass diese Klamotte am Netz scheitert. Und um nochmal einen draufzulegen, Elon Musk hat sich ja über Markus Kreber von der RWE lustig gemacht, weil der Kreber einen Dunkelflauten-Post gemacht hat. Und die RWE verwaltet ungefähr 50 Gigawatt Kraftwerkspark. Und du hast ja eben schon selber zu mir gesagt, 160 sind von privaten Investoren schon im Netz beantragt. Das heißt, Deutschland könnte in weniger als 2 Jahren den ganzen Kapazitätsmarkt von Robert Habeck als Zitat einfach bauen lassen, ohne auch nur einen Cent selber zu investieren. Und das muss ich einfach sagen, da hat der Stöcker recht und das ist eine Schande und das zeigt auch,
welche... Warum geht das nicht? Also warum könnt ihr jetzt eure 750 Megawatt
Unsere 70. Naja, hast du schon mal ein Haus gebaut und eine Baugenehmigung beantragt und einen Stromanschluss beantragt und...
Also nicht in diesen Größenordnungen auf jeden Fall.
Naja, aber das ist genau der Ablauf. Das heißt, ein Antrag auf ein Antragsformular.
Da gibt es auch keine Bundesbehörde, die sich darum irgendwie kümmert, sondern es ist dann jeder quasi Mittelspannungsnetzbetreiber muss dann irgendwie selber gucken. Also es muss ja eigentlich ein orchestriertes Verfahren geben, weil wir reden ja quasi über einen deutschen Strommarkt und dann spielt es ja schon eine Rolle, was wird in Heide genehmigt versus was wird in Bremen genehmigt, weil die möglicherweise sich das Kabel teilen. Aber da
also zwei verschiedene. Es gibt eine Netzplanung und wenn du Netzbetreiber bist, kannst du das erstens selber entscheiden. Aber wenn natürlich die Speicher sehr groß werden, bist du natürlich automatisch auch im Übertragungsnetz und bei der BNetzA. Aber es ist auch wurscht. Der ganze Prozess funktioniert in Deutschland nicht schnell. Und das ist einfach total frustrierend. Und ich glaube, dass das der Grund war, warum der Christian Stöcker den Artikel geschrieben hat.
Aber was passiert denn? Du hast ja gesagt, du warst ja mit 70 Energie-CEOs dann im BMWK und ihr besprecht dann irgendwie sowas. Damals noch zum Thema bidirektionale Ladestandards, aber das waren jetzt nicht Batterien. Gibt's dann nicht, wo man sagt, okay, jetzt wird hier in unserem Ministerium gibt's jetzt quasi eine Abteilung, die kümmert sich darum und die Netzbetreiber werden dazu verdonnert, weil überragendes öffentliches Interesse heißt es ja dann, damit das irgendwie geht, damit es eben keinen Stromausfall gibt bei der Dunkelflaute.
Alexander, Da war das Thema Vehicle to Grid und nicht der Großspeicher. Und da war das Thema, dass die Smart Meter Gateway nicht ausgerollt werden können, weil die auch nicht genehmigt werden. Weil die ganzen Prozesse, den Messstellenbetrieb aus dem Netzbetrieb herauszulösen, halt auch ein Antrag auf ein Antragsformular mit 4 Faxen und 5 E-Mails sind und 3 Telefonaten. Das ist zum Beispiel das Hauptproblem von NPAL. Und auch das von 1,5 und auch unser Problem. Du kriegst den Smart Meter Gateway Rollout genauso wenig hin, wie du einen Großspeicher angeschlossen kriegst. Weil du hast den gleichen Adressaten, nur beim Smart Meter Gateway geht es natürlich klassisch ums Ortsnetz, ums Verteilnetz, aber es ist die gleiche Netzgesellschaft und die Netze sind einfach nicht digitalisiert und sie müssen entbürokratisiert werden und wir brauchen auch ein Ministerium für Governmental Efficiency, ob das jetzt Dieter Bohlen leiten sollte, das weiß jetzt auch nicht, aber da muss was passieren. Und das ist jetzt wirklich kein Schmäh. Das ist tatsächlich das größte Problem der Energiewende.
Aber wie kommt man denn da, womit geht man denn raus? Ich meine, es wird jetzt ja keiner, also es gibt ja ein überragendes öffentliches Interesse, dass es passiert. Und jetzt hast du ja sogar gesagt, der Privatmarkt ist bereit, das zu finanzieren. Es muss jetzt gar kein Backup-Gaskraftwerk sozusagen aus Steuergeldern gebaut werden. Doch
brauchst
jetzt noch
du
nicht.
Auch, Alexander. Ja, brauchst komm, du auch. Aber du
aber wie geht man denn da raus aus diesem Termin? Alle sagen, wir müssen das tun. Und es wird ja auch keinen einzigen Mitarbeiter irgendwo geben bei Netzen, der sagt, ich will das auch nicht tun. So, es muss doch ein Lösungsvektor geben.
Na, du hast einen regulierten Markt. Du hast eine Energiewirtschaft, die hat vor 10 Jahren das Wort bidirektionales Laden nicht mal abgedruckt. Du hast eine Energiewirtschaft, da hat dir Annalena Baerbock noch erklärt, das Netz ist der Speicher. Entschuldigung, der musste sein.
Die Kupferplatte. Ja.
Die Kupferplatte. Und du hast eine Energiewirtschaft, die bis dato postet, Erneuerbare ist der größte Blödsinn und der Habeck muss weg. Und du musst das alles ins Verhältnis setzen. Und wenn du hast eine Bundesnetzagentur, das sind Behörden. Du hast 962 Verteilnetzbetreiber. Du hast einen föderalen, fragmentierten Kraken, der in sich inkompatibel ist. Wo der eine was anderes macht als der andere. Und wo jeder, ich weiß nicht, ob es Norddeutsch ist, sein Süppchen kocht.
Und, könnte man das regional lösen? Könnte man das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium sagt, hey, wir haben ja sowieso so viel Strom hier, sozusagen lass den nochmal zwischenspeichern, dann können wir auch alle, dann können wir auch für 3 Cent hier Strom verkaufen an zukünftige BASF-Standorte. Machen wir das halt lokal.
Die Antwort ist Spekulation, aber ich sag mal, wir beide sind ja schon anscheinend davon überzeugt. Ich glaube das auch. Also natürlich könnten Landesinitiativen genauso viel bewirken wie Bundesinitiativen oder regionale. In Summe ist es so, Deutschland schafft sich ab in der Energiewende, weil die Netze auf Block fahren, verwaltungstechnisch. Und ich will Ihnen das gar nicht zum Vorwurf machen.
Aber ist
machen.
Doch eigentlich, aber da könnte man noch den Föderalismus zum Vorteil umdrehen. Da könnte auch sagen, Schleswig-Holstein, weil wir jetzt haben wir ja schon mal quasi diesen ganzen Strom hier, sozusagen viel mehr, als wir selber verbrauchen können. Dann bauen wir uns ein Stromsystem, bei dem die Leute wissen, die herziehen, hey, hier gibt's den Strom fast immer, ich kann den Pool fast kostenlos heizen das ganze Jahr. Das ist so mein Beispiel. Dafür brauchen wir viel Strom zum Beispiel. Für energiestarke Betriebe, die können dann sagen, geil, ich habe hier eine Energiekostensicherheit, ich kann hier wirklich für 5 Cent produzieren, meinen Kalk oder, keine Ahnung, Aluminium oder für was immer man viel Strom braucht oder Zement. Ist auch eigentlich super für ein föderales System. Da kann man sagen, okay, dann machen wir zumindest unterhalb der Übertragungsnetzebene, die ist ja überregional, machen wir das selber.
Vielleicht solltest du die Bundesnetzagentur leiten. Ich sag mal, was du sagst, hört sich für mich sehr schlüssig an. Ich würde sagen, ja, so als Otto-Normalverbraucher würde ich sagen.
Ich versuche jetzt schon seit 2 Jahren erfolglos SAH-Netz in den Podcast zu bekommen und egal welchen PR-Menschen ich dort anspreche, ich kriege nie eine Antwort, um mal zu verstehen, wie die überhaupt drauf gucken.
Ja, also ja, muss man alles machen und es wäre so, aber nochmal ein letzter Satz von mir zum Thema Kosten. Wenn du jetzt schon für 2,5 Cent pro Kilowattstunde systemisch im großen Stil speichern kannst, BYD Beispiel, dann liegst du unter fast jeder Erzeugung. Und es dürfte doch klar sein, dass in den Dimensionen die 160 Gigawatt, dass das ausreicht, wie Elon Musk sagen würde, um whole Germany wegzuspeichern, erneuerbar. Und das ist doch genau das, weshalb ich vor 14 Jahren aufgestanden bin. Und das ist deshalb
bisschen,
ist die
ich
Antwort.
Ich habe noch ein bisschen Platz hinterm Haus. Da könnte ich ja noch, könnte ich ja. Was, wie viel Hektar braucht man denn für so einen 100 Megawatt Speicher? So groß kann das doch gar nicht sein.
Das ist eine interessante Frage. Die Antwort ist auch recht einfach. Die Antwort ist, du kriegst ungefähr 4 Gigawattstunden in einen 20-Fuß-Container. Der sagt dir was, ne? 20-Fuß-Container.
Ja, also 4, und da reden wir jetzt über 100, also du hast gesagt,
ja,
35 Gigawattstunden haben die.
Würdest du 25 Container brauchen, also brauchst du natürlich schon ein Areal, aber erschreckend groß ist es auch nicht.
Ich rede mal mit dem Martin Lass, den treffe ich demnächst wieder. Der hat sozusagen, was da noch geht bei seiner Biogasanlage. Dann das scheint mir das viel bessere Geschäft zu sein, als noch eine Windkraftanlage zu bauen, sagen diese Speicher zu betreiben.
Ja, aber das ist schon eine sehr, sehr fancy Entwicklung, und es zeigt eigentlich nur, dass alles das, was die Politik abgestritten hat und nicht auf dem Schirm hatte, die Speicher, dass sie jetzt rechts überholen. Und das muss ich einfach mal sagen, weil es ist nicht nur Herr Stöcker, der das sagt, sondern es sind ja in erster Linie mal die asiatischen Hersteller, die es können. Und das zeigt einfach, welche Dimension das Thema annimmt. Und nochmal auf die Dunkelflaute und den Wasserstoff. Ich glaube auch, dass man dann natürlich viel weniger Wasserstoff braucht, wenn man den überhaupt braucht, wenn man erstmal solche Schritte macht.
Ja, ja.
Und dann muss man überlegen, wie viele Gaskraftwerke braucht man überhaupt noch, wenn man diese Speicher baut. Und das will die Energiewirtschaft ja auch nicht, weil die bauen ja lieber Südlink. Ja? Oder
genau, die bauen lieber große Anlagen, die kalkulierbar sind und sozusagen gut abgeschrieben werden können. Dann meine letzte Frage hier im Podcast. Mit der Behauptung bin ich ja vor 2 Jahren in den Energiezone-Podcast gestartet. Für den smarten Privatkunden, der so integrierte Systeme hat, entweder E3DC oder selbstgebastelte Systeme mit, was ich hier ja mit mir zusammenschraube, Strom wird in Zukunft billiger. Ist das so?
Glaube ich nicht, Alexander. Muss ich dich enttäuschen?
Mensch,
ganz einfache Antwort, ja, würde ich gerne machen, kann ich aber nicht. Netzentgelte werden steigen, Netzausbau wird teuer, die Batteriespeicher müssen auch bezahlt werden, der Anschluss. Abgaben und Steuern kann ich mir nicht vorstellen, dass die günstiger werden, weil man einfach das Geld braucht. Könnte natürlich strategisch entschieden werden. EEG ist schon raus. Sieht man also, dass auch sowas geht, müsste man aber tun. Und dass der Einkauf vom Strom, weil er erneuerbar wird, günstiger wird durch Dynamik, keine Frage. Aber ich glaube, dass du trotzdem mehr Netzentgelte und mehr Abgaben Aufschlag hast, als Cost-Down durch Erneuerbare. Und ist jetzt, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber die letzten 5 Jahre haben gezeigt, dass alleine die Netzentgelte und die Stromsteuer und die Abgaben die EEG-Umlage aufgefressen haben, Alexander. Und das ist 7 Cent gewesen. Das heißt, der Strompreis ist de facto um 25% gestiegen in wenigen Jahren.
Okay, gut. Zieh meine sozusagen Aussage zurück und sage sozusagen, der smart verbrauchte Strom wird günstiger.
Der wird sehr günstig, und deshalb ist der Aufruf auch, mach das, was du für deine Immobilie für sinnvoll erachtest. Beteilige dich an der Energiewende, mach dir deine Gedanken und warte nicht, bis dir irgendwie der Staat erzählt, was du zu tun und zu lassen hast.
Andreas, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, war sehr schön.
Vielen Dank, das war's schon. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gut gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal ein, und irgendwann machen wir einen kleinen Energiezone-Gipfel in der Nähe von Kiel, zwischen Kiel und Eckernförde. Und dann können wir uns vielleicht können wir das bei Martin Lass machen, neben dem größten Biogasspeicher in Deutschland. Bei Interesse gerne Bescheid sagen. Das ist hier eine Region in Deutschland, die besucht man lieber im Sommer, jetzt nicht so im grauen Winter. Erstmal tschüss.